Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Wir gehen weiter in der Vorschau auf die neue NHL-Saison 2025-2026. Ich bin weiter in der Metropolitan Division unterwegs und heute sind die New York Islanders das Team, auf das ich schauen werde. Und die New York Islanders, die haben 1975 erstmals die Playoffs in der NHL erreicht. Das war damals in der dritten Spielzeit der Geschichte der New York Islanders und immerhin sind sie danach direkt mal bis ins Halbfinale, wird das hier genannt, vorgedrungen. Dann gegen die Philadelphia Flyers verloren, die den Stanley Cup dort in der Saison gefeiert haben. Also schon sehr, sehr erfolgreich gewesen, die New York Islanders. Und es hat ja dann auch nicht so lange gedauert bis 1980. Dann haben sie den Stanley Cup gewonnen. Dann eben gleich viermal hintereinander, aber seitdem warten sie auch auf einen weiteren Erfolg und das war auch in der letzten Spielzeit so, denn die letzte Spielzeit, die war nicht so besonders gut für die New York Islanders. Es reichte am Ende nur zu 82 Punkten, Platz Nummer 6 in der Metropolitan Division und 9 Punkte hinter dem Playoff-Platz, den die New Jersey Devils belegt haben, aber die Montreal Canadiens drüben in der anderen Division, die hatten auch 91 Zähler, also keine so besonders gute Saison der Islanders. Sie waren Mittelmaß, zumindest nach NHL-Definition. Was meine ich damit? 35 Siege, 35 Niederlagen, aber diese 12 extra Punkte, die sie geholt haben, die sind natürlich auch Niederlagen, denn entweder in der Verlängerung oder im Penaltyschießen hat man dort verloren. Was waren die Gründe für die nicht so erfolgreiche Saison bei den New York Islanders? Erstmal ein bisschen in die Zahlen reingeschaut. Und da war es so, dass sie mit 222 Treffern nur geschossen auf Platz 27 lagen. Das ist einfach viel zu wenig. 257 Gegentore, Platz 20 ist auch nicht wirklich überragend. Macht ein Torverhältnis von minus 35 nicht so besonders gut. Corsi-Wert, der war mit Platz 16 gar nicht mal so schlecht. Auch bei den Expected Goals Werten waren sie zumindest mal ein Team, was in Richtung oberes Drittel teilweise schnuppern konnte. Aber wenn wir dann weiter schauen, Schussquote Platz 21, das ist eben wieder nicht besonders gut. Und die Fangquote ist mit Platz 14 bei 5 gegen 5 zwar jetzt wieder relativ solide, aber nicht das, was du brauchst, um deine fehlende Offensive auszugleichen. Also an der Stelle konnten dann eben die Torhüter das wie in manch anderer Spielzeit vorher für die New York Islanders auch nicht retten. Das waren Werte bei 5 gegen 5, die waren schon nicht besonders gut. Wenn wir dann auf die Zahlen im Powerplay bzw. im Unterzahlspiel schauen, da ist es beim Überzahlspiel eine Quote von 12,6% gewesen. Und in Unterzahl 72,2. Das sind beides die zweitschlechtesten Werte in der NHL. Und ich habe es nicht ausgerechnet, die Statistik gibt es nicht. Aber ich könnte darauf wetten, dass diese Summe an Powerplay und Penalty-Killing den schlechtesten Wert in der NHL ergibt. Weiß ich nicht, ob ich mir den Spaß gönne und das auch nochmal so als zusätzliche Statistik mache. Also Kombination aus beiden Special Teams. Warum gibt es das eigentlich nicht als Standardwert? Das wäre echt mal interessant. Also es gibt jede Menge Werte immer bei der NHL, aber das habe ich jetzt so noch auf keiner Seite gefunden. Also das wäre ja dann, wenn man das zusammenrechnen würde, wäre es 84,8% bei den New York Islanders. Also nur mal so zum Vergleich. Das beste Penalty-Killing, das hatte 83,6% von den Carolina Hurricanes. Also alleine damit haben sie ja diesen Wert schon quasi übertroffen fast. Das ist schon extrem schlecht, was in New York bei 5 gegen 5 passiert ist. Und noch viel schlechter, was dann bei unterschiedlicher Spielerzahl passiert ist. Wie hat das Management darauf reagiert? Naja gut, fangen wir erstmal an mit der größten Personalie. Lou Lamoriello ist nicht mehr General Manager, der Vertrag wurde nicht verlängert und Matthew Darche kommt von dem Tampa Bay Lightning, der da sehr, sehr erfolgreich war. Stanley Cup zweimal gewonnen, Finale erreicht mit dem Team dort. Da war er mit im Management und jemand, der eben weiß, wie man auch gewinnt. Hat gleich am Anfang erstmal ein paar Witze gemacht, hat gesagt, er hat bei den New York Islanders so viele Number One Picks, also erst, nicht Number One, sondern Number One Pick hatte er auch, kommen wir gleich zu, aber so viele Erstrunden Picks gehabt wie bei den Tampa Bay Lightning, beim Tampa Bay Lightning in den letzten Jahren nicht. Ja, also erstmal den General Manager ausgetauscht. Dann wurden Ray Bennett und Bob Bogner verpflichtet, die Special Teams wohl, würde ich mal vermuten, so ein bisschen nach vorne bringen sollen. Also da hat man auch drauf reagiert. Ja, und dann war es so, dass sie den Nummer 1 Pick zugelost bekommen haben, obwohl die Möglichkeit gar nicht so groß war. 3,5% war die Chance der New York Islanders auf den Number 1 Pick. Aber trotzdem hat es funktioniert und das ist ja etwas, was zumindest mal gegen Tanking spricht in der NHL. Denn die Teams mit den besten Quoten, das waren Chicago, San Jose, die haben eben nicht in diesem Fall dann den Nummer 1 Pick bekommen, sondern das waren die New York Islanders, die sich dann Matthew Schaefer geholt haben. Und wenn ihr aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass der Verteidiger ist, 18 Jahre, ja, aber eben jemand, der ein sehr, sehr großes Talent ist. Und damit haben sie einen neuen Verteidiger bekommen. Und dann war ein Verteidiger offensichtlich über und sie haben Noah Dobson abgegeben zu den Montreal Canadiens. Ich glaube, die Reihenfolge war, dass sie ihn erst getauscht haben, Draftpicks geholt haben und sie wussten ja, dass sie Schaefer holen. Habe ich jetzt nicht ganz hier aufgelistet, aber auf jeden Fall Noah Dobson ist jetzt bei den Montreal Canadiens und die New York Islanders hatten dann immerhin drei Erstrunden-Picks im letzten NHL-Draft. Dobson ist weg, Matthew Schaefer ist da und natürlich sind da große Hoffnungen auf ihn als Verteidiger. Man muss aber eben auch sagen, er ist natürlich noch sehr, sehr jung. Und das ist eben auch so ein Punkt, wo man, denke ich, aufpassen muss bei den New York Islanders, dass man diesen Spieler nicht direkt am Anfang verheizt. Denn es ist schon so, dass er eben mit, er ist nicht mal 18, er ist 17 ja noch, siehst du, dass er eben mit seinem Alter noch nicht wirklich reif ist für die NHL. Die Frage ist ja auch jetzt, ob er jetzt im nächsten Jahr mit reinkommt. Und wie gesagt, man muss ein bisschen aufpassen, ihn da nicht zu verheizen. Ansonsten ist es so, dass sie den Kader schon ein bisschen ergänzt haben. Dobson Montreal habe ich erwähnt. Bei den Zugängen ist es so, Jonathan Drouin, der kommt aus Colorado, hat dort 2 Jahre lang gute Zahlen geliefert, war aber nicht komplett gesund, ist immer bei ihm ein großes Thema. Und man muss auch sagen, er hat viel mit Nathan MacKinnon zusammengespielt und das ist natürlich so, dass da dann sehr, sehr gute Zahlen auf dem Zettel stehen. Maxim Schabanov kommt von Traktor Chelyabinsk aus der KHL, hat dort 67 Punkte gemacht in 65 Spielen. Emil Heinemann kommt von den Montreal Canadiens und David Riddich kommt von den Los Angeles Kings als Backup-Goalie. Das sind also die personellen Veränderungen. Ansonsten ist es so, dass sie den Kader eben weitestgehend intakt lassen. Und ja, die Frage ist, was ist möglich mit dieser Mannschaft? Letztes Jahr die Playoffs relativ deutlich verpasst, in den Jahren zuvor auch immer mal wieder rangeschnuppert. Wir erinnern uns noch, sie hatten eben diese beiden tiefen Läufe damals bis ins Eastern Conference Finale hinein. Das Eishockey war immer so ein bisschen, war nicht wirklich attraktiv. Die Frage ist jetzt, ob Patrick Roy in dieser Saison da so ein bisschen was dran ändern kann oder ob sie dann eben auch da wieder über eine neue Personalie nachdenken. Man muss ja eben auch sagen, Patrick Roy wurde nicht vom jetzigen General Manager verpflichtet. Wenn er komplett neu ist, kann das ja auch nicht sein. Und das ist auch wieder ein Punkt, wo man aufpassen muss. Also er ist einer, würde ich sagen, der heißesten Kandidaten auf die erste Trainerentlassung, wenn es nicht gut läuft am Anfang bei den New York Islanders, muss man schauen. Ja, Special Teams habe ich erwähnt, das ist sicherlich ein Punkt, wo sie sich verbessern müssen, aber auch ein Problem der New York Islanders ist weiterhin das Tore schießen. Das war in den letzten Jahren schon der Fall und das ist auch in der vergangenen Spielzeit nicht anders gewesen. Wenn man sich auch einfach mal die Topscorer anschaut, dann ist Bo Horvat mit 57 Punkten derjenige, der die meisten gesammelt hat. Jetzt könnte man ja denken, naja, vielleicht hat er ja nicht alle Spiele gemacht. Nein, der hat alle Spiele gemacht. bis auf eines, 81 Spiele, 28 Tore, 29 Vorlagen, 57 Punkte und damit ist er Topscorer. Anders Lee ist auch noch da, 82 Spiele gemacht, 29 Tore, das ist auch ganz gut. Calipari, 24 Tore in 82 Spielen. Ist alles nicht so wirklich schlecht, ist aber eben auch nicht oberste Kategorie. Einer, der auf jeden Fall weg ist aus dem letzten Jahr, ist Brock Nelson. Der hatte immerhin 20 Tore in 61 Spielen. Der wäre vielleicht auch Topscorer geworden. 43 waren es dann Punkte insgesamt, die er hatte. Ja, das ist alles nicht so besonders gut. Sie haben einige 20-plus-Tore-Scorer gehabt. Sie haben relativ wenig, die zweistellig gescored haben. Und wenn man dann noch bedenkt, auch für die nächste Saison, dass Noah Dobson mit seinen 10 Toren als bester Verteidiger auch noch wegfällt, ja, dann ist schon so ein bisschen die Frage, wo sollen die Tore herkommen? Eine Möglichkeit wäre, dass Matthew Barzal mehr als seine 30 Spiele macht. Der hat 6 Tore gemacht in den 30 Spielen. Wenn er ein bisschen gesünder ist, kann er selber wieder besser treffen und auch in Kombination mit den anderen aus den Reihen, wo er dann drin landen wird. Das kann eben etwas sein, wo sie ein bisschen nach vorne kommen in der Offensive. Ich habe es erwähnt, Maxim Schabanov auch, keine Ahnung, sagen wir mal für 20 Tore gut. Jonathan Drouin, wenn er gesund ist, auch. Also das wären alles so kleinere Ergänzungen, wo ein bisschen was mit dazukommt. Dazu eben vielleicht auch noch Alexander Romanov, der auch ja, der zweite große Hoffnungsträger ist in der Defensive, der natürlich ein aktueller Spieler ist, also nicht in der Entwicklung ist, sondern ein aktueller Spieler ist, der auch einen gut ausgestatteten Vertrag jetzt hat und eben die nächsten Jahre bei den New York Islanders bleibt, mit 25 eben auch jetzt in seine Prime als Verteidiger aus Sicht der Islanders hoffentlich kommt. Auch von dem kann man vielleicht ein bisschen mehr erwarten, hat auch relativ viele Spiele verpasst und dementsprechend wird es darum gehen, dass sie über das Kollektiv, die Offensive beleben und eben auch das, was vielleicht weggefallen ist, dann auch an der einen oder anderen Stelle wieder ersetzen können. Ja, wenn ich mal in die Reihenkombination schaue, Jonathan Drouin, Bo Horvat und Calipari, die werden hier als erste Reihe eben genannt. Nochmal, Drouin hat teilweise mit Rantanen und MacKinnon gespielt. So, jetzt, das ist schon eine ganz andere Hausnummer, mit allem Respekt, als Bo Horvat und Calipari. Deswegen, ja, macht sie flexibler vorne, aber nicht unbedingt mega gut. Anders Lee, Spieler, den ich vom Typen her eigentlich mag. Matthew Barzal als Center in der zweiten Reihe und Maxim Schabanov, das kann auch funktionieren, aber auch da, das klingelt nicht in den Ohren, wo man sagt, hey, da sind aber 30 Tore-Stürmer bei, ne? Muss man schauen. Und dann eben dritte Reihe, Jean-Gabriel Peugeot, Simon Holmström und Anthony Duclair. Duclair auch jemand, der ja treffen kann, aber funktioniert eher in Teams, die auch wirklich gut sind. Also damals bei Florida zum Beispiel und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass er eine One-Man-Show ist, der immer trifft und immer seine Punkte sammelt. Auch das könnte ein Problem sein. Hinten Casey Cizikis, Maxim Tsiplakov und Emil Heinemann. Auch da ist eben der Punkt, sie werden vielleicht ihre Philosophie so ein bisschen ändern. Diese Checking-Line hinten, die ist ja jetzt ein Stück weit weg. Also das kann schon etwas sein, wo man sagt, okay, da werden die New York Islanders die Art und Weise, wie sie in der vierten Reihe spielen, vielleicht etwas anpassen. Vielleicht ein bisschen mehr Skill, vielleicht ein bisschen mehr Tempo, vielleicht ein bisschen mehr auch der Versuch, da etwas zu spielen. Auch das muss man eben schauen, wie sich das dann in der nächsten Saison entwickelt. Hinten bei den Verteidigerpaaren Alexander Romanov, Tony D'Angelo hier als erstes gelistet. Ja, Romanov ist eben auch, es ist okay, aber er ist nicht die oberste Kategorie an Verteidiger fürs erste Verteidigerpaar. Und dass Tony D'Angelo da rumläuft, zeigt eigentlich, dass die Islanders da vielleicht noch ein bisschen Bedarf haben. Adam Pellick, Ryan Pullock, ja, solide, aber auch nichts, was dich vom Hocker reißt, speziell, weil sie die letzten Jahre ja auch nicht jünger geworden sind. Und hinten Matthew Schaefer und Scott Mayfield. Ja, bei Schaefer muss man schauen, wo er dann landet im Lineup, ob er im Lineup landet. Auch das ist eben etwas, was es abzuwarten gilt bei den New York Islanders. Insgesamt ist das von der Mannschaft her alles erstmal solide, aber nichts, was herausragt. Wo sie eine Chance haben, dass die Saison vielleicht doch besser wird, als das jetzt von mir bisher so ausgemalt wurde, ist natürlich die Torhüterposition. Da haben sie mit Ilya Sorokin jemanden,
der sehr, sehr gut spielen kann, das aber im letzten Jahr nicht gemacht hat. 61 Partien hat er absolviert, 30 Siege, Gegentorschnitt 2,71, 90,7% die Fangquote. Das ist erstmal gar nicht so schlecht von den, sage ich mal, normalen Zahlen her. Wenn wir dann aber in die Advanced Metrics mit reingehen, dann wird es für Sorokins Verhältnisse schon etwas schlechter. Wie gesagt, immer an seinem eigenen Maßstab gemessen. 17,5 war der Wert Goal Save Above Expected. Das ist jetzt mit Platz 10 in der Liga auch nichts, wo man sagen muss, hey, das ist total schlecht und das sollte einem Sorge machen. Aber vor zwei Jahren, da hatte er einen Wert von 38,7. Und ich will nicht sagen, dass er den erreichen muss, aber ein paar Tore mehr muss er schon verhindern, damit die Islanders eine Chance auf die Playoffs haben. Das ist einfach so. Er ist derjenige, mit dem die Saison weitestgehend steht und fällt, weil sie Stand jetzt eben nicht die Spieler haben, die vorne offensiv so explodieren können, dass sie sich auch mal Spiele leisten, wo sie schlechter stehen. Dass sie mal einen 6-5 gewinnen, dass sie mal einen 5-4 gewinnen. Das ist bei den Islanders eher selten der Fall. Und deshalb sind sie auf Ilya Sorokin angewiesen und müssen auf seine Leistungen hoffen. Er hat mit David Riddick jetzt einen zweiten dazu bekommen als Backup. Semyon Varlamov muss man auch abwarten, wie gesund der jetzt ist in der nächsten Saison. Und dann ja, könnte das eben so ein Torwart-Trio sein. Vielleicht kann man auch Sorokin die ein oder andere Pause mehr gönnen, als das in der letzten Saison der Fall war. Vielleicht sind 55 Spiele eher ideal als diese 61, die er dann hatte. Das muss man eben einfach auch schauen, ob sie das an der Stelle hinbekommen. Die New York Islanders, die haben auch einige Prospects, die interessant sind für die NHL und wo man erwarten kann, dass die mit reinschnuppern. Und unter anderem wird Callum Ritchie von mir erwartet. Der ist Center, der wurde letzte Saison von der Colorado Avalanche getauscht zu den New York Islanders. Und er ist sicherlich derjenige, der relativ schnell, vielleicht sogar zu Saisonbeginn, eine Chance bekommen wird von den Islanders. Die sollten relativ schnell rausfinden, ob er jemand ist, der auch in den nächsten Jahren, sagen wir mal, vielleicht in den Bottom Six, wenn es gut läuft, sogar Middle Six, irgendwo mit den Kader ergänzen kann, ihn jünger machen kann, ihn ein bisschen schneller, ein bisschen anders machen kann. Das sind eben Sachen, die passieren müssen bei den New York Islanders. Sie haben eine Basis jetzt für die Zukunft mit Matthew Schaefer, mit den anderen Erstrunden-Picks. Das ist Glück gewesen jetzt für den letzten Draft, aber eben etwas, was sie nutzen können. Aber beim aktuellen Kader ist es wirklich für mich so, dass der für einfach, der ist Durchschnitt. Sorokin, ja, auch schön und gut, aber auch die letzten Jahre haben da gezeigt, dass er eben vielleicht nicht mehr diese ganz oberste Kategorie ist, dass er nicht alleine Spiele gewinnen kann, dass er nicht alleine Serien holen kann. Und das wird wieder eine schwere Saison, es wird wieder schwere Kost, glaube ich, von den New York Islanders. Es kann ein bisschen besser werden, es kann ein bisschen offensiver werden, aber viel Entwicklung nach vorne und viel Veränderung sehe ich da im Moment noch nicht. Ich glaube sogar, da wird eher eine Trainerentlassung und ein Trainertausch dann das Thema sein, was vielleicht dort dann irgendwann die Islanders wieder so ein bisschen beleben kann. Nochmal der Vergleich auch und der Blick auf die anderen Teams in der Metropolitan. Rangers sehe ich besser, die Washington Capitals sehe ich besser, die New Jersey Devils sehe ich besser und die Carolina Hurricanes sehe ich besser. Und dann, also Philly und Pittsburgh, denke ich, können sie hinter sich lassen. Columbus muss man ein bisschen abwarten, wie die Saison wird. Und ansonsten sehe ich aber trotzdem die Playoffs nicht, weil ich glaube eben, das habe ich ja in den anderen Folgen auch schon gesagt, dass die Atlantic einfach stärker ist als die Metropolitan und dass eben da dann die New York Islanders das Nachsehen haben werden. Damit, das ist der Blick auf die Isles und es geht weiter in der nächsten Folge mit dem Blick auf die Washington Capitals 2025-2026. An der Stelle nochmal der Hinweis, sehr, sehr gerne Fragen, sehr, sehr gerne Anregungen auch für die anderen Mannschaften und vor allem würde mich natürlich wieder interessieren, Feedback. Mittlerweile ist ja schon mehr als eine Division rum bei den Vorschau-Sendungen. Was gefällt euch? Was ist vielleicht etwas, was zu kurz kommt? Was ist etwas, was ich zu viel mache? Sehr, sehr gerne melden, damit kann ich dann auch drauf eingehen in den verbleibenden Folgen, in den verbleibenden Divisions. Einige Vorschau-Sendungen sind es ja noch, also wenn ihr was verändern wollt, euch sehr, sehr gerne bei mir melden. Die Informationen kennt ihr ja auch und sind auch in den Shownotes mit dabei. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.